Ich habe ja in der Begrüßung schon den Predigttext erwähnt. Als ich diesen kurzen Text, nur 4 Verse, zum ersten Mal las, habe ich gedacht, das ist eine Zumutung für den Prediger, für die Gemeinde. Aber ich will Sie ja nicht manipulieren, vielleicht reagieren Sie total anders. Paulus schreibt, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen, fragt Paulus mit Jesaja. Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Da zitiert er aus dem Hiob-Buch. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Vielleicht denken Sie, ein Lobpreis, da möchte ich mit einstimmen. Ja, Paulus lobt Gott. Aber diese 4 Verse sind eben der Schluss eines langen Abschnitts, mehrere Kapitel im Römerbrief, mitten im Römerbrief, da geht auch noch weiter. Paulus hat vorher schwierige theologische Fragen angesprochen und inhaltsvolle, anspruchsvolle Antworten gegeben. Aber man hat den Eindruck, sein Ziel war dieser Lobpreis, Gott zu loben und zu preisen. Er hat seine Hörer auf einen Weg mitgenommen, dabei haben sie manches über Gott erfahren, ihn hoffentlich auch besser erkannt, und zuletzt sollen sie nun Gott ehren und loben. Aber noch einmal, so schnell lasse ich mich damit nicht mitnehmen. Jetzt aber langsam, lieber Paulus, denke ich. Wie sieht es denn, wie stellst du dir das denn vor? Wenn du wüsstest, wie es gerade meinem Leben aussieht, so schnell kann ich da nicht umschalten und auf Lobpreis machen. Beispiele, da kenne ich jenes Ehepaar, schon einige Jahre verheiratet, wunderbar haben sie zusammengepasst, Hobbys, Lebensläufe, gemeinsamer Freundeskreis, aber mit ihrer Beziehung sind sie ganz überfordert. Immer wieder gibt es Spannungen. Er verletzt sie, weil er meint, ihr gute Ratschläge machen zu müssen. Und dann ist gut, schließt er ab, aber hat ihr gar nicht zugehört. Und sie verletzt ihn, weil sie nicht versteht, dass er sich, um sich neu zu sortieren, zurückziehen muss, um dann wieder ganz da zu sein. Sie hätte eben viel schneller seine Nähe gebraucht und fühlt sich abgewiesen. Und wenn sie dann vielleicht so weit wären, dass man wieder miteinander reden könnte oder sich gar wie früher einen Liebesbrief schreiben, dann hat der eine schon längst die Flimmerkiste angemacht. Die gemeinsame Zeit fällt aus. Oder was ganz anderes, lieber Paulus, wenn du wüsstest, wir leben in einem reichen Land und trotzdem, jeder 7. Deutsche kann nicht von dem leben, was er verdient. Immer mehr Familien, besonders alleinerziehende Mütter, sind unterversorgt. Ohne Hartz IV und andere Hilfen kämen sie nicht durch. Oder etwas mehr aus meinem persönlichen Bereich, wo ich gern Paulus fragen würde. Da kenne ich so manche Gemeindeglieder, jetzt auch schon in Kirchberg, die waren treu im Gottesdienst und bei unserem Begegnungskaffee, aber nun hat die Gesundheit nachgelassen, dass sie nur noch in ihrem Zimmer, in ihrer Wohnung sein können, nicht mehr rauskommen. Und dann kommt noch die Diagnose, unwiderruflich krank. Wie lange wird es noch dauern? Wie lange wird die Zeit währen, in der man Abschied nehmen kann von Freunden, Kindern, Enkeln? Lieber Paulus, wie soll ich da Gott loben angesichts dieser gesundheitlichen Lage? Und wie soll ich Gott loben, wenn ich von meiner Abhängigkeit, das muss nicht der Alkohol sein, heute spielt manchmal die Internet- und Pornosucht eine viel größere Rolle, wenn ich da absolut nicht vorkomme, nicht loskomme? Viele Fragen, verständliche, bedrängende, bedrückende Fragen, die vielleicht schon jahrelang ohne Antwort geblieben sind. Und da soll ich jetzt Gott loben, wenn ich da nicht weiterkomme? Mir ist noch eine ganz andere Frage eingefallen, die vielleicht Paulus auch stellen würde. Eine Frage, die hängt mit der Schriftlesung zusammen. Das war früher schon immer bei mir eine theoretische Frage, aber in den letzten Jahren ist sie persönlicher, existenzieller geworden. Eine auch gewichtige Frage: Warum geht es mir jetzt so gut? Warum kann ich nach Zusammenbruch, nach Leben im Abgrund wieder voll teilnehmen, mein Leben gestalten? Warum darf ich jetzt ganz persönlich sogar predigen? Diese Frage, warum hat der eine Danke gesagt und die andere neu nicht? Diese Frage ist keine Antwort auf die anderen Fragen, aber sie rückt die anderen Fragen etwas zurecht. Natürlich, sie verschwinden trotzdem nicht. Und Paulus antwortet auf diese Beispiele, die ich genannt habe, die er da gar nicht kannte, auch nicht direkt. Aber ich denke, er gibt uns drei Antworten, die helfen, bei diesen Fragen weiterzukommen. Die erste Antwort ist sehr deutlich. Die muss man verdauen, aber sie ist hilfreich. Gottes Wege sind unbegreiflich. Fragen gehören da zu unserem Leben. Nicht nur Kinder fragen, auch wir Erwachsene dürfen fragen. Sicher stellen wir manche Fragen nicht mehr, die Kinder stellen, aber es ist gut. Fragen macht ein Leben lang klug. Und wir dürfen Gott fragen, warum hast du die Not nicht verhindert? Warum hast du das so weit kommen lassen? Warum geht etwas schon nun viele Jahre? Auch Paulus sind solche Fragen nicht verborgen. Bei ihm, er stellt aber die Fragen nun noch einmal in einem ganz anderen Bereich. Nicht so im Blick auf das persönliche Leben, aus dem meine Beispiele waren. Er stellt sie im Blick auf einen Bereich, der vielleicht uns manchen ganz fremd ist, aber auch diejenigen, die diesen Bereich kennen, für die ist er nur Theorie. Denn ich nehme an, dass niemand unter uns Jude ist. Paulus stellt dies eine Frage im Blick auf sein eigenes Volk. Das hat ihn in den Kapiteln vorher beschäftigt. Im Blick auf Gottes Führungen mit diesem Volk, die versteht er nicht, so wie ich manches in meinem Leben nicht verstehe. Paulus hat große Traurigkeit, Schmerzen ohne Unterlass in seinem Herzen. Und er fragt, ist Gott denn nicht ungerecht? Die einen stehen sichtbar im Segen und die andere nicht. Und da findet Paulus eine Antwort, das ist nicht die einzige Antwort. Und jedes Leid und jede Frage ist etwas anders. Und deswegen muss auch jede Antwort oft im persönlichen Gespräch gefunden werden. Jedes Leid hat eine andere Antwort. Aber eine wichtige Antwort gibt er uns, die doch etwas weiterhilft. Und sie sieht anders aus, als wir es vielleicht erwartet hätten. Paulus stellt nämlich eine Gegenfrage. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer war Gottes Ratgeber? Wer hat Gott eine Vorleistung erbracht, sodass Gott ihm nun etwas schuldig wäre? Diese letzte Frage ging so auch an Hiob, das habe ich vorher schon erwähnt. Hiob hat in seinem Leben und Leid absolut keinen Sinn gefunden. Er konnte nie entdecken, warum es gerade ihm so dreckig ging. Und dann stellt am Ende von langen Gesprächen und Diskussionen Gott diese Gegenfrage. Und er fragt auch uns, die wir ihn manchmal gern so zur Rechenschaft ziehen wollen, wer bist du eigentlich, Mensch? Warst du dabei, als ich die Welt geschaffen habe? Hast du mir gute Ratschläge gegeben, wie ich sie zu ordnen habe? Nun dreht sich alles um. Gott stellt Fragen. Eigentlich wollte ich Gott zur Rechenschaft ziehen. Aber nun fehlen mir die Worte. Nun muss ich antworten, ich habe die Welt nicht im Griff. Ich habe sie nicht erfunden, nicht erschaffen. Mein Horizont ist sehr begrenzt. Und mir fehlt auch der Überblick, um im eigenen Leben entscheiden zu können, welche Messlatte für Gottes Entscheidungen die richtige ist. Ob die Bauweise meines Lebenshauses von ihm wirklich durchdacht ist oder ob er das doch nicht hätte etwas anders machen können, ob er sich nicht verrechnet hat, dazu fehlt mir der Überblick. Und je mehr ich darüber nachdenke, merke ich, ich begehe wohl den gleichen Fehler, den schon der erste Mensch Adam gegangen hat. Ich überhebe mich. Ich meine, sein zu können wie Gott, den Überblick zu haben wie er. an seiner Stelle zu stehen. Ich will mein Leben selbst in die Hand nehmen, anstatt ihn entscheiden zu lassen. Ich habe gesagt, die erste Antwort ist sehr deutlich. Vielleicht klingt sie sogar sehr hart. Gottes Wege sind unbegreiflich. Aber ich denke, das hat auch etwas Tröstliches. Wir sagen ja manchmal, wenn wir etwas nicht verstehen, das ist mir viel zu hoch, das geht über meinen Horizont. Paulus sagt, das ist mir viel zu tief. Ich erinnere mich an die Rumänienfahrt, da haben wir in vielen Dörfern noch solche Brunnen gesehen, denen Wasser aus der Tiefe hervorgeholt wurde. Wir hatten selber nie die Möglichkeit, da mal Wasser zu hoch zu holen. Ich habe mir auch sagen lassen, dass das eine schwere Arbeit ist. Aber dann kommt eben aus der Tiefe, so in einem Brunnen im Dorf, kommt helles, klares Wasser. Und vor solch einer Tiefe steht Paulus. Wie ein Kind sagt er, oh, das ist aber tief. Paulus entdeckt die Tiefe Gottes mit menschlichen Mitteln nicht zu erfassen, aber unerschöpflich. Daraus kommt immer frisches Wasser. Und was kommt daraus? Abstrakt gesagt, Gottes Reichtum, Weisheit und Erkenntnis. Aber bei Gott wird das ganz praktisch. Gottes Reichtum, das ist seine Güte und Geduld, die er mit uns hat, auch mit unserer Fragerei. Seine Weisheit ist die, dass er seinen Sohn ans Kreuz gesandt hat, damit unsere Schuld beseitigt wird. Und seine Erkenntnis ist die, wie er uns führt, dass wir unser Herz für Jesus aufschließen, dass wir Gemeinschaft mit ihm bekommen. O, sagt Paulus, im Blick auf die Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Mitten in diesem Unbegreiflichen des eigenen Lebens leuchtet ein Licht auf. Gottes Wege sind unerforschlich, aber etwas ist gewiss. Das erkennt Paulus. Sein Herz ist mir in Liebe zugetan. Durch unseren Predigtext zieht sich eine Linie, die entdeckt man erst beim zweiten und dritten Mal lesen. Jesus Christus wird in diesem Text überhaupt nicht erwähnt. Und er kommt doch ständig vor. Paulus fragt, wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Und Jesus gibt zur Antwort, mein Vater kennt mich und ich kenne den Vater. Paulus sagt, oh, welch eine Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Und später sagt er, in Christus liegen verborgen die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wir erkennen Gottes Willen und Wesen nicht. Wir können nicht Gott in den Begriff bekommen. Durch noch so intensives Beten, durch Zeiten der Versenkung und Meditation und der Stille. Immer wieder haben Christen, aber auch besonders Menschen in anderen Regionen versucht, durch Ekstase, Verzückung in die Nähe Gottes zu kommen, dass sie ihn endlich erkennen und sehen und sie ihn spüren in ihrem Leben und dann ihn preisen können. Aber Gott sagt, du, ich gehe einen ganz anderen Weg. Für unsere Vernunft ist dieser Weg Dummheit. Wir sehnen uns nach einem Gott, der sich stark zeigt, der sich mächtig zeigt. Aber Gott geht einen anderen Weg. Er wird in Jesus Mensch. Dort wird er sichtbar. Am Tod, am Kreuz Jesu, da wird Gottes Herrlichkeit offenbar. Da sehe ich in sein Herz. Da sehe ich seine Liebe. Das ist eine Weisheit, die unsere Gedanken alle sprengt. Wenn wir Bilder von Gott malen und uns im Gedanken malen, dann malen wir nicht das Kreuz. Außer wenn wir ebenso schon von unserem Glauben geprägt sind. Aber der natürliche Mensch tut das nicht in uns. Aber Gott geht diesen Weg. Dort zeigt er sich uns. Seine Wege bleiben weiterhin oft unerforschlich und unergründlich für uns. Aber seine Liebe kann ich erkennen im Kreuz. Das ist der höchste Reichtum, die tiefste Weisheit und Erkenntnis, sein Erbarmen mit uns sündigen Menschen. Dort werden Juden und Heiden gerettet, wenn wir Jesus als unseren Herrn anerkennen. Alles andere zählt nicht mehr. Dort sehen wir den gnädigen und herrlichen Gott. Der ist so reich, dass er auf seinen Reichtum verzichten kann, um uns zu retten. Auch wenn ich nicht alle Wege verstehe, auch wenn ich manches Leid nicht begreifen kann, aber ich kenne das Herz Gottes, seine Liebe, die sich hingibt, um mich zu retten. Und da bin ich geborgen. Nun bin ich wieder als Drittes ganz nah bei Paulus. Es ist ja ein Lobpreis, unser Predigtext, ein Staunen. Ja, was bleibt jetzt anderes übrig, als zu staunen? Gottes Wege sind unbegreiflich, aber sein Herz ist erkennbar. Da kann ich nur staunen. Es bleibt ein Geheimnis, warum Gottes Heilsplan gerade so aussieht. Aber Paulus stürzt nicht in Verzweiflung ob diesem Geheimnis. Er klagt Gott jetzt nicht mehr an, denn er weiß, Gottes Ziel ist unsere Rettung und sein Herz ist unsere Liebe. Und die begegnet uns in Jesus. Also bleibt nur Staunen und Lobpreis übrig. Da kann ich nur staunen. So heißt die Biografie von Heinrich Kemner. Den werden nur die ganz Alten unter uns kennen. Er hat das große Werk in Kredingen begründet, wo viele, die später Pfarrer werden, griechisch-hebräisch lernen, wo es aber auch für Drogenabhängige gibt, Möglichkeit der Heilung und Rehabilitation gibt, wo es große Glaubenskonferenz gibt. Wenn ich dieses Wort höre, da kann ich nur staunen. Dann kann ich nicht anders. Dann gehen meine Gedanken zurück an diese Wochen, die ich auf der Hohen Mark erlebt habe, nach Zusammenbruch, mittelschwere Depression, haben die Ärzte geschrieben, und Alkoholabhängigkeit. Und dort habe ich große Hilfe erfahren durch Gläubige, fachlich hervorragende Therapeuten, durch vielfältige Angebote, die Gottesdienste, die Bibelarbeiten, schon die täglichen Morgenandachten, die sowohl von den Sporttherapeuten wie von den Chefärzten gehalten wurden. Ja, und dann gab es, und Bibelarbeiten gab es von Ruhestandskollegen, all das zusammen vom Leitwort beim Empfang bis zur der Art, wie die Mahlzeiten gestaltet wurden, das hat alles zusammengehört und war mir eine Hilfe. Und dazu hat auch gehört, samstags war eine Stunde Singen und Zuhören mit Hella Heitzmann. Die Älteren unter uns kennen sie auch noch. Früher war als Kind schon bei Ruth Frey und Margret Birkenfeld, dann in einer Band verheiratet mit Klaus Heitzmann, später bekannt durch ihren Kinderchor mit der Rasselbande, sowohl in Chören mit vielen anderen Musikern hat sie zusammengewirkt, eine ganz lange Liste von CDs, großen. Ich habe sie einmal in Waibling mit ihrem Kinderchor auch hören können. Ja. Und dann kam die Scheidung von Klaus Heitzmann. Und viele haben in ihrer Art, in ihrem Wesen die Schuld gesehen. Sie wurde gemieden, weil viel Negatives über sie gesagt. Und nachdem dann auch die Töchter ausgezogen sind, machten sich Depressionen und ein Burnout bemerkbar. 1998 entschloss sie sich für eine Behandlung der Klinik Hohe Mark. Und nach der erfolgreichen Behandlung hat sie später auch wieder geheiratet und hat sie fast jeden Samstag die Klinik besucht, um mit den Patienten gemeinsam zu singen. Und da habe ich sie auch erlebt. Ihr Mann war dabei und hat die Technik besorgt. Wenige Jahre danach, im Jahr 2009, ist sie dann im Alter von 58 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Der ist einige Wochen vorher festgestellt worden war. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, was sie gesagt hat. Sie hatte ihre Art. Sie hat sehr offen geredet von ihrer Erkrankung, von der Klapsmühle, in der sie gewesen ist. Das war eine hochqualifizierte therapeutische Klinik mit einem guten Ruf. Aber sie hat offen erzählt von den Misserfolgen in ihrem Leben, von allem Scheitern und wie Gott hindurchgetragen hat, geholfen hat, immer wieder Neues möglich gemacht hat. Und mir hat sich nur eine Zeile eingeprägt und die hat eben geheißen, da kann ich nur staunen. Es ist mir nicht gelungen, in der Vorbereitung die CD zu finden oder den Text des Liedes. Ich werde mich aber weiterhin darum bemühen. Aber es reicht eigentlich auch, wenn das weiterhin mit mir geht. Da kann ich nur staunen über Gottes Wege, wie er aus Scheitern neue Aufgaben schenkt und ganz neue Arbeitsbereiche eröffnet, wo man ihn bezeugen kann. Da kann ich nur staunen und Gott die Ehre geben. Helle Heitzmann ist da im Blick auf ihr eigenes Leben zu dem gleichen Schluss gekommen, wie Paulus im Blick auf sein Leben und sein Verhältnis zum Volk Israel. Beides, bei beidem kann man nur staunen. Bei den persönlichen Führungen Gottes und bei seinem Weg mit Israel, mit der Gemeinde der Christen, mit der ganzen Welt. Ich kann nur staunen, wenn ich entdecke, die ganze Welt und mein persönliches Leben sind Teil seiner einzigartigen Schöpfung. Ein wenig klingt nur noch das Dreieinigkeitsfest an. Jeder neue Tag, den ich erlebe, ist sein Geschenk für mich. Die Aufgaben, die er mir gibt, er erhält seine Schöpfung. Er bewahrt sie auf ein großes Ziel hin. Zu ihm hin sind alle Dinge, von ihm, durch ihn und zu ihm. Ich gehe auf Gottes Ewigkeit zu, auch wenn ich nicht weiß, wie lange meine Zeit auf Erden noch ist. Aber das ist gewiss. Die Wahrheit wie gesagt bei Hella Heitzmann nur noch sehr kurz. Und viele Projekte, die sie auch mit ihren Töchtern hatte, konnte sie nicht mehr verwirklichen. Aber ich weiß, ich gehe auf Gottes Ewigkeit zu. Das sieht mein Leben plötzlich ganz anders aus. Das sind die Fragen, das Unverständliche in eine andere Ebene hineingenommen. Sie sind nicht verschwunden, aber bei Gott aufgehoben. Ich weiß, alles, was geschieht, hat durch ihn Bestand und geht auf ihn zu. Und das will Paulus, dass wir so Gott die Ehre geben, indem wir unser Leben von ihm her betrachten, in seinem Licht. Das schafft nicht immer große, überschäumende Gefühle. Und noch einmal gesagt, nicht alle Probleme sind gelöst und alle Geheimnisse gelüftet. Aber ich gebe Gott die Ehre, wenn ich mein Leben hineinnehmen lasse von ihm in sein Handeln. Wenn ich von mir wegsehe und von meinen Fragen auf ihn hinschaue. Wenn ich mir die Gewissheit schenken lasse, du kommst mit mir ans Ziel. Dann kann ich mit Paulus sagen, Gottes Wege sind unbegreiflich, aber sein Herz ist erkennbar, seine Liebe. Und darüber kann ich nur staunen und ihm die Ehre geben.